Friede sei mit euch von dem, der da ist und der da war und der da kommt. In den Medien und im politischen Raum ist in der letzten Woche auf eine unübliche Weise Musik thematisiert worden. Normalerweise wäre das was für Kulturkritik, aber jetzt ist es wirklich auch in die politischen Debatten reingegangen und ein Stück auch in die Öffentlichkeit. Ich weiß nicht, ob Sie zu den Bevölkerungsgruppen und Milieus gehören, die in der letzten Woche die Verabschiedung der Bundeskanzlerin, den großen Zapfenstreich, mitbekommen haben. Kann man auch bei YouTube angucken. Drei Lieder. Das erste von Nina Hagen, Du hast den Farbfilm vergessen. Die Älteren wissen noch, was das ist, ein Farbfilm, und in Drogerien kann man es kaufen. Es scheint extrem altmodisch zu sein. Ein DDR-Schlager, aha, deshalb hat sie ihn genommen, um zu zeigen, ich komme aus der DDR und das ist Teil meiner Biografie. Aber wenn man das Lied sich anhört, dann spürt man, da ist ja auch ein ganz moderner Zug dabei. Was ist die Geschichte? Ein Urlaub, ein junges Paar und sie ist total enttäuscht, weil er den Farbfilm zu Hause gelassen hat. Das heißt, von dem wunderschönen Urlaub und von ihr gibt es nur Schwarz-Weiß-Fotos. Niemand wird uns glauben, dass das so ein schöner Sommer war. Ich finde das ziemlich aktuell, denn soziale Netzwerke sind ja voll damit, Lebenseindrücke zu teilen und zu sagen, schaut mal, was ich esse, schaut mal, was ich erlebe, schaut mal, mit wie viel anderen Leuten ich gerade an diesem tollen Platz bin. Das zweite Lied. Für mich soll's rote Rosen regnen von Hildegard Knef, genauso alt, 50 Jahre plus. Auch das wie aus einer Vorvorgeneration und dann aber auch ganz neu und entsprechend angeregt wird diskutiert, die Geschichte einer starken Frau, die Geschichte einer Frau mit Ecken und Kanten, die Geschichte einer Frau, die sich durchsetzt, die Geschichte einer Frau, deren Leben Brüche hat und die trotzdem steht und ihre Ansprüche nicht aufgibt und hofft. Deswegen hat sie das genommen, schreiben und sagen die Leute. Das ist ein Stück ihres Lebens. Und dann das dritte Lied. Großer Gott, wir loben dich. Da sind die Medien eher peinlich berührt. Das muss sie wahrscheinlich machen, weil sie Pfarrerstochter ist und wegen des Cs im Namen ihrer Partei. Was für ein Missverhältnis bei diesen drei Liedern. Eins, eine große Debatte. Zwei, eine große Debatte. Drei, betretenes Schweigen und etwas Überforderung. Schauen Sie es mal nach und werfen Sie Ihre Suchmaschine an und gucken Sie mal, wie das Echo aussah. Ein eklatanter Unterschied. Großer Gott, wir loben dich. Was machen wir eigentlich, wenn wir das sagen und wenn wir davon erzählen? Jetzt im Advent warten wir ja auf die Ankunft Gottes in unserer Welt, in unserem Alltag, in unserem Leben. Einer der hoffnungsvollsten, einer der fast verzweifelt hoffnungsvollsten, erwartungsvollsten Texte, die vom offenen Himmel reden und die die Ankunft Gottes erhoffen, steht bei Jesaja in den letzten Kapiteln, im 63., 64. Kapitel. Ich lese einige Verse daraus. So schau nun vom Himmel und sieh herab von deiner heiligen, herrlichen Wohnung. Wo ist nun dein Eifer und deine Macht? Deine große, herzliche Barmherzigkeit hält sich hart gegen mich. Bist du doch unser Vater, denn Abraham weiß von uns nichts und Israel kennt uns nicht. Du, Herr, bist unser Vater, unser Erlöser, das ist von alters her dein Name. Warum lässt du uns, Herr, abirren von deinen Wegen und unser Herz verstocken, dass wir dich nicht fürchten? Kehr zurück um deiner Knechte willen, um der Stämme willen, die dein Erbe sind. Kurze Zeit haben sie dein heiliges Volk vertrieben. Unsere Widersacher haben dein Heiligtum zertreten. Wir sind geworden wie solche, über die du niemals herrschtest, wie Leute, über die dein Name nie genannt wurde. Ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab, dass die Berge vor dir zerflössen, wie Feuer Reisig entzündet und wie Feuer Wasser sieden macht, dass dein Name kund würde unter deinen Feinden und die Völker vor dir zittern müssten, wenn du Furchtbares tust, das wir nicht erwarten. Und führest herab, dass die Berge vor dir zerflössen. Auch hat man es von alters her nicht vernommen. Kein Ohr hat gehört, kein Auge hat gesehen einen Gott außer dir, der so wohl tut denen, die auf ihn harren. Herr, hilf uns, dein Wort hören und verstehen. Amen. Liebe Gemeinde, eine verzweifelte Hoffnung, ein Ringen danach, ein Schreien zum Himmel. Komm doch, jetzt wäre echt eine gute Zeit. Wir brauchen dich. Guck uns doch an. Wenn wir danach schauen, in welcher Zeit dieser Text entstanden ist, gibt es wenig Anhaltspunkte, aber doch einen. Von dem zertretenen Heiligtum ist die Rede, also sicher eine Prophezeiung, ein Text, eine Klage, ein Gedicht im Hebräischen, ein wunderschönes Gedicht aus der Zeit nach der Rückkehr aus der Gefangenschaft. Dein Heiligtum zertreten von den Babyloniern. Und nun sind wir zurück und können auch wieder Gottesdienst feiern, so muss man das ergänzen. Aber es ist nicht gut. Wir feiern, aber es ist nicht gut geworden. Wenn wir uns anschauen, verstockt, erstarrt, bewegungslos, geistlos in den Alltag hinein, Herr, komm doch. Komm doch zu uns und hilf uns. Die Verheißung ist erfüllt. Das ist das Anstößige an diesem Text. Die Verheißung ist erfüllt, aber es ist nicht heil geworden. Ich finde das verstörend und es passt nicht zu meiner Hoffnung und es passt nicht zu dem Kinderglauben, den ich hatte. Aber es passt zu der Lebenserfahrung, die ich seitdem gewonnen habe. Das ist ein Text für Erwachsene. Das ist ein Text für Fortgeschrittene. Das ist ein Text, der uns wärmt, wenn es außenrum kalt wird. Und davon verstehen wir heute Morgen ja auch was. Es ist erstmal ein schöner Text. Ich habe das schon gesagt, von poetischer Kraft. Ich wünschte, ich wäre Schauspieler, nicht um sie zu beschwatzen oder zu überzeugen, sondern irgendwie um die Möglichkeiten zu haben, die rhetorischen Möglichkeiten, ihnen diese Worte nahezubringen, damit sie die Kraft der Worte spüren. Es sind wunderbare Bilder von Gott, Bilder vom Himmel, der aufbricht und von dem man Gott erwartet. Das sind poetische Bilder. Ich habe das einmal wirklich verstanden, als ich eine Zeit lang mit einer japanischen Philosophin zusammengearbeitet habe und wir haben europäische Texte gelesen und ich sollte ihr ein bisschen zum Verständnis dabei helfen. Und da habe ich weiß nicht, ob sie was von mir gelernt hat, aber ich habe jedenfalls ganz viel von ihr gelernt, weil ich in dem Versuch, etwas zu übersetzen und zu übertragen, gemerkt habe, wie viel ich selbstverständlich nehme, was gar nicht selbstverständlich ist. Ich habe Monate gebraucht, um ihr zu vermitteln und mir dabei selber klar zu werden, dass wir im Grunde in all unseren Bildern Gott im Himmel sehen. Wir wissen, dass er überall ist und dass er mitten in unserem Leben ist und gegenwärtig ist, aber kulturell sind wir geprägt davon, wenn ich mich frage, wo ist Gott, schaue ich automatisch nach oben. Und selbst wenn ich den Kopf zum Gebet senke, schwingt mein Geist sich auf. Im asiatischen Kontext ist das überhaupt nicht selbstverständlich. Fast möchte ich sagen, ich musste mir den Mund fusselig reden, um ihr klarzumachen, was wir damit meinen. Und für Midori Nakayama war das ein ganz weiter Weg, den sie zurücklegen musste, um sich diese räumliche Verortung vorzustellen. Ich lerne daraus, Menschen können ganz verschiedene Vorstellungen davon haben. Das ist unser Versuch, die unsagbare Wirklichkeit Gottes trotzdem in Sprache zu bringen, damit wir darüber reden können. In unserem Text ist noch ein anderes Bild, wird noch ein anderes Bild gebraucht in diesen Tagen, vielleicht auch verständlicher, weil es ja auf den Kanarischen Inseln diesen Vulkanausbruch gebraucht hat. Das ist das Bild, was hier gebraucht wird, dass du vom Himmel kommst und die Berge vor dir zerflössen. Das ist das Feuer, das ist diese überwältigende Gemacht, der gegenüber man sich als Mensch völlig hilflos fühlt. Fasziniert und voller Schrecken zugleich. Das ist kein vertrauter und gemütlicher Gott, der hier erhofft wird, sondern es ist der Fremde, der Andere, der Überwältigende. Und wenn der Himmel offen ist, dann ist, als ob ein Damm bricht. Jetzt bringe ich noch mal ein eigenes Bild rein. Als ob ein Damm bricht und überschwemmt und mitreißt. Das letzte Bild ist überhaupt keins mehr aus der Natur, sondern es ist ein Bild aus der Geschichte. Von Abraham und Israel wird dort erzählt. Das sind unsere Väter, aber die sind lange tot, so heißt es hier. Jahrhunderte tot. Die können uns nicht mehr helfen. Und die Berufung auf unsere ethnische und kulturelle Herkunft und auf die Mütter und Väter im Glauben rettet uns am Ende nicht. Wir brauchen deine Kraft, ruft dieses Gedicht. Wir brauchen deine Macht, komm zu uns, schreit diese Frau oder dieser Mann, die diese Worte ruft. Und die Kraft ist ganz einseitig verteilt. Was mich an dem Text fasziniert, ist, dass sie kein Schuldbekenntnis enthalten. Da ist man sozusagen als Christenmensch schnell dabei zu sagen, Herr, ich habe dich verlassen, wir sind von dir abgeirrt, bitte vergib uns und komm wieder zu uns. Das ist nicht die Gedankenfigur dieses Textes. Es ist noch verstörender. Warum hast du uns verstockt, sagt dieser Text. Warum lässt du uns abirren? Nicht, Herr, vergib uns, wir sind abgeirrt und wir wollen zu dir zurückkommen, sondern du führst uns wie Puppen, die von einem Marionettenspieler geführt sind. Und jetzt liegen wir hier in der Ecke mit verrenkten Gliedern und nutzlos. Warum machst du das mit uns? Ruft dieser Text. Warum machst du das mit uns? Und dann sieht man geradezu die verschränkten Arme dessen, der das ruft und sagt, unser Erlöser, Goel, so rufen wir zu dir seit Jahrhunderten, unser Erlöser. Und was sehen wir? Du hast uns wie abgelegt, wie alle anderen Völker sind wir geworden, wie Leute, die dich nicht kennen, die deinen Namen nicht kennen. Sag mal Gott, stehst du eigentlich zu deinem Wort? Stehst du eigentlich zu deinem Versprechen? Stehst du eigentlich zu deiner Verheißung? Stehst du eigentlich zu deiner Geschichte mit Abraham und Sarah und Isaak und Lea und Rebekka und Jakob und all den anderen? Stehst du eigentlich dazu? Was ist denn mit dir? Kommen müsstest du, schau uns doch mal an. Deshalb komm. liebe Menschen im Christhaus und bei YouTube. Deshalb komm, Herr, so rufen wir. Komm zu uns. Steh doch zu dem, was ich von dir gehört habe. Steh doch zu dem, worauf ich vertrauen möchte. Steh doch zu dem, was ich von dir weiß. Steh doch zu dem, was ich von dir erhoffe. Steh doch zu dem, was du uns zugesagt hast. Steh doch zu dem, ach was, steh doch zu dem. Komm doch zu uns mit deiner Kraft. Komm doch zu uns mit deiner Hilfe. Komm doch zu uns in diese Welt, von der wir wissen, dass sie versöhnt ist. Die Krippe hier vorne erinnert uns daran. Komm doch in diese Welt, von der wir wissen, dass sie deine Welt ist. Komm doch in diese Welt, von der wir wissen, dass sie in deiner Hand liegt. Komm doch zu uns und halte uns. Hilf uns, Gott, in diesen Tagen der Verunsicherung. In diesen Tagen, wo wir Kerzen aufstellen, die auf eine sehr mehrdeutige Weise grauer sind, dunkelgrauer als sonst. Komm doch zu uns in diesen Tagen, in der jede Fröhlichkeit gebrochen ist. Komm doch zu uns in diesen Tagen, in der jede Gemeinschaft immer auch mit eigentümlicher Unsicherheit behaftet ist. Komm doch zu uns in diesen Tagen, wo wir einander kaum noch richtig ins Angesicht schauen können, weil wir einander schützen, uns selbst und uns andere. Komm doch zu uns in diesen Tagen, wo wir uns mit einem neuen Alltag arrangieren und es kaum ertragen können, dass diese Besonderheit langsam sich verstetigt. Was mag da noch kommen? Kommst du zu uns, Herr? Liebe Gemeinde, dieser Text ist ein hoffnungsvoll verzweifelter Text. Und er ist ein verzweifelt hoffnungsvoller Text. Er ist ein Text von Leuten, die den Glauben kennen, die am Glauben hängen und die nach Gott schreien. Es ist ein guter Text, um den Advent zu begehen. Er ist ein Text für Menschen, die nicht im Reinen sind mit ihrem Leben und mit ihrer Welt. Es ist ein Text für Menschen, die nicht zufrieden sind mit dem, wie es gerade läuft. Es ist ein Text und eine Haltung für Menschen, die sich von dem, was sie sehen, wegwenden, weil sie mehr und Größeres erwarten und weil ihre Hoffnung nicht begrenzt ist und weil ihre Hoffnung kühn ist und weil sie davon singen und weil sie daran glauben, dass der Himmel auch über unserem Alltag offen stehen soll und über dieser kleinen Universitätsstadt. Und über diesem Land in der Mitte Europas und über dieser Welt, die hin und her gerissen ist und mit Bedrohungen und Herausforderungen zu tun hat, wie selten zuvor, dass der Himmel darüber nicht verschlossen ist, sondern sich öffnet und dass Gott kommt und unser Erlöser aller Erlöser wird. Dies ist ein Text für Menschen, die diese völlig überbordende Hoffnung haben. Auch in diesem Jahr wieder. Und mit Abraham und Isaak und Jakob. Glauben. Und mit Thomas, dem Angefochtenen, dem Ungläubigen. Glauben. Und mit Augustin und Ambrosius, unseren Vätern im Glauben, die das Te Deum Laudamus, das großer Gott, wir loben dich, wohl geschrieben haben, im Dialog, der eine die eine Zeile, der andere die nächste Zeile. Und so soll das entstanden sein. Und mit den Müttern und Vätern im Glauben, die uns geprägt haben, sie und mich und deren Bilder und deren Gebete wir vor Augen und im Herzen und im Sinn und im Verstand haben. Es ist ein Text für Menschen, die hoffen. Und das ist ein Text für Menschen, deren Hoffnung schwindet, der sie ermutigt zu sagen, schrei zum Himmel. Ich schließe mit der ersten und der letzten Strophe aus dem Großer Gott, wir loben dich. Großer Gott, wir loben dich. Herr, wir preisen deine Stärke. Vor dir neigt die Erde sich und bewundert deine Werke. Wie du warst vor aller Zeit, so bleibst du in Ewigkeit. Herr, erbarme dich. Lass uns deine Güte schauen, deine Treue zeige sich, wie wir fest auf dich vertrauen. Auf dich hoffen wir allein. Lass uns nicht verloren sein. Amen.